D-Radio Wissen. Hörsaal, der Podcast.
Im Hörsaal für euch heute ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich gehe jetzt mit euch auf Tauchgang.
Fast 70% der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt.
Diese Kraft, die im Meer steckt, die macht, wenn Sie jetzt Luft holen, die Hälfte des Sauerstoffs, den Sie gerade einatmen.
Der größte Lebensraum der Erde, kaum erforscht.
Wenn man losfährt mit einem Forschungsschiff, kann man mit jeder Reise neue Entdeckungen machen, weil wir so wenig vom Ozean verstehen.
Antje Boetius ist Meeresbiologin mit einem Faible für Bakterien.
Bis zu 1 Milliarde Zellen leben in einem Teelöffel Schlamm. Dann fahren wir ein Stückchen weiter mit dem Schiff, holen noch ein bisschen Schlamm und haben wieder 2000 neue Arten.
Voller faszinierender Tiere, die unter extremsten Bedingungen zurechtkommen.
Das gesamte Tiefseeleben lebt von Abfall und ist perfekt angepasst an Recycling.
Und voller Überraschungen.
Die Blutbahn des Weibchens verdaut das Männchen ganz schnell. Warum das an Land so selten ist, dieses Phänomen, haben wir bis heute noch nicht verstanden.
Aber Ozeane und Tiefsee sind in Gefahr.
Wir können feststellen, dass wir die Meere verändern. Und die Tiefsee verändert sich eben mit.
Es geht im Hörsaal heute also um die Tiefsee. Also der Raum in unseren Meeren, der mindestens 800 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Wobei es da auch unterschiedliche Definitionen gibt. Wir haben ja eben schon gehört, das ist der größte Lebensraum auf diesem Planeten. Und wir wissen tatsächlich so gut wie nichts darüber. Und das liegt daran, dass wir da eben so schlecht hinkommen. Normale Militär-U-Boote kommen offiziell wenigstens kaum über die 1000 Meter Grenze raus. Weiter unten würden die einfach zerdrückt wie eine Cola-Dose, die von einem Auto überfahren wird. Nur um das mal verständlich zu machen, bei 1000 Meter Tiefe lasten auf jedem einzelnen Quadratzentimeter der Druck von 100 Kilogramm Gewicht. Und entsprechend mehr wird das dann, wenn man noch tiefer kommt. Und immerhin geht es da ja runter bis so 11.000 Meter. Wir Menschen sind dafür ganz klar nicht gemacht. Pflanzen gibt es in diesen Regionen auch nicht mehr, aber Tiere. Millionen Arten von Lebewesen vermuten Forscher da unten. Und nicht mal 1% der Spezies sind entdeckt, meinen sie. Diese riesige, unbekannte Welt ist die Welt der Meeresbiologin Antje Boetius. Schon als Kind hat das Meer sie fasziniert, erzählt sie. Und als Erwachsene hat sie es geschafft, diese Faszination zu ihrem Beruf zu machen. Heute lehrt sie Geomikrobiologie an der Universität Bremen und leitet am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie die Forschungsgruppe Mikrobielle Habitate und am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven die Helmholtz-Max-Planck-Forschungsgruppe für Tiefseeökologie und Technologie. Jetzt muss ich auch erst einatmen. Über 40 Expeditionen hat sie schon mitgemacht und ist dabei in Regionen vorgedrungen, die kaum ein Mensch bisher gesehen hat. Über 3000 Meter war sie schon. Sie ist ein absoluter Bakterienfan, aber das wird sie uns alles gleich selbst erzählen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Dialog im Museum der Daimler- und Benz-Stiftung hat sie am 25. September 2014 einen Vortrag über die Tiefsee gehalten. Die geheime Welt der Ozeane, Erforschung des Lebensraums Tiefsee. Das war der Titel. Darin geht es um die Lebensbedingungen in der Tiefe, die irren Anpassungsleistungen der Lebewesen dort, die Forschung selbst, aber auch um die Veränderung der Tiefsee durch uns, durch den Menschen. Antje Boetius.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut, weil es macht viel Spaß, wenn man mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt kommt und über die Forschung reden kann und über die andere Seite unseres Planeten, das Blaue oder gar das Schwarze, in das wir heute hinabtauchen werden. Es ist fantastisch, wenn man hinabtauchen kann. Das können nur sehr wenige Menschen und sie tauchen jetzt einmal mit mir hinab, hier ins Dunkle. Wir sehen noch ein bisschen Licht, wenn wir, stellen Sie sich vor, Sie sitzen jetzt in so einem Tiefseeauto, schauen hinaus. Es ist gerade noch ein bisschen Restlicht. Es wäre schön, wenn es noch dunkler hier ginge. Und dann wird es ganz dunkel, das Sonnenlicht verschwindet nach ca. 100 Meter und auf einmal passiert etwas Seltsames. Das Meer selber fängt an zu funkeln und zu leuchten. Ganz viele Lebewesen haben Licht an sich dran und zwar benutzen sie das als Kommunikation. Hier sehen Sie Tiefseedesign. Dieser Fisch, der kommt Ihnen vielleicht erst einmal unheimlich vor, aber er ist perfekt angepasst. Das ist das perfekte Design, um als Fahrzeug oder als Fisch in der Tiefsee unterwegs zu sein. Es gibt wenig Energie, es gibt kein Licht, Sie müssen Licht selber mitbringen. Und dieser komische Körperbau, von dem Sie noch mehr hören werden später, riesiges Maul, behäbiger Körper, das ist eben die Anpassung an sehr wenig Energie. Dieser Fisch lebt von dem, was von oben hinabfällt als Abfall. Deswegen hat er einfach ein ganz großes Maul, damit er nichts verpasst, was herunterfällt. Er möchte sich nicht viel bewegen, weil es eben keine Energie gibt. Die Reise, die Sie heute mit mir machen werden, ist auf der einen Seite sich nochmal informieren über: Warum ist die Tiefsee eigentlich vor allen Dingen von Energiemangel geprägt? Zweitens, wo gibt es davon Ausnahmen? Wo haben wir eigentlich Oasen des Lebens in der Tiefsee? Wie sieht es da aus? Aber dann auch, wie können wir eigentlich heute schon erste Indizien finden, dass wir Mensch, wo wir weit weg sind von der Tiefsee, doch auch die Tiefsee verändern, von allen Dingen voran, der Klimawandel, die Erwärmung der Oberfläche der Meere? Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch mehr sagen, was haben wir eigentlich wirklich als Menschen mit der Tiefsee zu tun? Wie nutzen wir sie? Wie werden wir sie in Zukunft nutzen? Die Erde könnte auch Meer oder Ozean heißen, weil sie zu großen Teilen von Wasser bedeckt ist. Und das führt dazu, dass wir eigentlich sehr wenig von der Erde verstehen. Vom Mond haben wir inzwischen und auch vom Mars ein vollständiges Modell. Wir können Berge, Gräben, all das erkennen und wir haben sie vermessen. Aber auf der Erde ist das nicht der Fall. Auf meiner letzten Forschungsreise haben wir einen großen Seeberg entdeckt. Der ist Kilometer hoch gewesen, größer. Der wäre auf der Erde ein ganz bedeutendes Gebirge. Im Meer war er unbekannt. Wir sind mit dem Schiff drüber gefahren, haben zum ersten Mal einen solchen riesigen Seeberg dann kartiert im Südozean. Und so ist es eben, wenn man losfährt mit einem Forschungsschiff, kann man mit jeder Reise neue Entdeckungen machen. Gebirge, Gräben, unbekannte Lebewesen, weil wir so wenig vom Ozean verstehen. Deswegen sagt man, dass wir eben mehr über den Mond wissen als über die Erde. Wir wissen viel über unser Land, aber da Wasser uns die Sicht versperrt auf die Oberfläche des Meeresbodens, wissen wir doch sehr wenig. Wenn wir uns das Wasser einmal wegdenken, dann stellen Sie sich vor, Sie tauchen jetzt eben noch tiefer herab. Das sind die Meeresströmungen und würde das Wasser verschwinden, würden wir den Stöpsel ziehen. Das wäre schlecht für uns Menschen, denn wir brauchen das Wasser als Heizung auf der Erde. Aber dann könnten Sie sehen, was für unglaubliche Gebirge und Strukturen sich eigentlich am Meeresboden befinden. Wenn wir eine Reise mit dem Wasser tun, dann könnten wir da drinnen auch sehen, wie sich Tiere und Partikel fortbewegen, wie alles miteinander verbunden ist. Das ist eigentlich sehr gut für die Erde, denn so können Arten, die nicht mehr leben können, woanders wieder ein Zuhause finden. Aber es bedeutet auch, dass sich zum Beispiel Schmutz verbreiten kann. Die Radioaktivität des Unglücks in Fukushima ist inzwischen sehr weit in allen Weltmeeren zu messen. Das ist jetzt nicht bedrohlich, aber wir können feststellen, dass wir die Meere verändern. Auch die FCKWs, die wir lange benutzt haben als Menschen, finden wir in der Tiefsee wieder. Alles ist mit allem verbunden. Ein Wassertropfen reißt ungefähr 2000 Jahre. Und hier haben Sie nochmal einen anderen Blick aus dem All auf die Erde. Der soll Ihnen nochmal verdeutlichen, dass das Meer lebt. An Land, orientieren Sie sich kurz, sehen Sie die Kontinente Afrika, Europa. Und Sie sehen die Gezeiten an Land, die das Grün wechseln lässt. Das sind die Bäume, die Blätter abwerfen im Winter, wenn das Eis kommt, oder im Frühjahr blühen. Und wenn Sie jetzt Ihr Blick auf das Meer richten, sehen Sie, hier passiert eigentlich genau dasselbe. Das Grün ist die Farbe des Meeres vom Satelliten aus gesehen. Wir können den einzelligen Algen, die für das Meer das sind, was Wiesen und Wälder für uns an Land sind, den können wir zusehen beim Wachsen und auch beim Sterben und Absinken in die Tiefsee mit Hilfe des Satelliten. Diese Kraft, die im Meer steckt, die macht, wenn Sie jetzt Luft holen, die Hälfte des Sauerstoffs, den Sie gerade einatmen. Würden wir uns das Meer wegdenken, hätten wir Atemnot, das ist ganz klar. Und diese unglaubliche Leistung des Meeres, für, dass es nicht Bäume sind, sondern eben nur einzellige Lebewesen, die ist ganz besonders. Dieses Leben an der Meeresoberfläche ist auch das, was die Tiefsee ernährt. Es gibt aber nicht so viel davon und das ist ein Problem, das man gut verstehen muss. Was Sie hier jetzt sehen, ist die Lichteindringung der Sonne im offenen Ozean. An den Küstenmeeren, die sehr viel Partikelstoffe haben, die viel Nährstoffe haben, da dringt das Licht nicht sehr weit an. Sie kennen das vielleicht selber, wer zur Frühjahrsblüte auf Sylt ist oder wer in die Ostsee reist, wenn es dort sehr warm wird, der kann manchmal nur noch den Arm ausstrecken und dann kann man die Hand schon kaum mehr erkennen. Was Sie im Meer sehen können, wie Ihre Hand, das bedeutet, es ist die Lichteindringtiefe, die Sie dann gerade sehen. Das können wenige Meter sein, aber im offenen Ozean ist es auch bis zu 150 oder 200 Meter dort, wo ganz wenig Partikel eben sind. Dieses Sonnenlicht ist alles, was die Algen haben, um zu wachsen. Und darunter, unterhalb von 200 Metern, gibt es eben kein Sonnenlicht und damit auch keine Energie mehr für Photosynthese. Das heißt also eigentlich, dieser riesige Raum, der dennoch belebt ist, wenn man das in 3D rechnet, sind es 90% des belebten Raumes der Erde. In dem haben die Tiere, da gibt es nur Tiere, keine Pflanzen, weil kein Sonnenlicht, keine Photosynthese, unglaublich viel Hunger. Denn sie leben nur von dem bisschen, was hinabsinkt. Und das ist auch der Grund, warum wir Menschen nicht sehen können, warum wir Technologien brauchen mit eigenem Licht und Energie im Meer. Denn der Satellit kann nicht hineinschauen, wir Menschen können nicht sehen, wir müssen erstmal Licht machen, damit wir die Tiefsee erforschen können. Jetzt reisen wir ein Stückchen weiter mit dem U-Boot. Sie sind jetzt mittendrin, schauen heraus aus dem Bullauge und wir sind ungefähr bei 100 bis 200 Meter und wir machen jetzt Licht an und haben eine Kamera, die eine Makroaufnahme macht und Sie sehen alles voll mit Springflöhen, weiße Partikel, merkwürdige geleeartige Lebewesen, Rippenquallen, die ihre Fühler ausstrecken, um diese Partikel als Nahrung zu fangen. Und diese Schicht ist die Schicht, wo das Restlicht der Sonne ist, wo die Algen, die jetzt absterben, von ganz vielen Krebsen gefressen, verdaut und wieder ordentlich in Kotballen verpackt werden, die nochmal und nochmal gefressen werden, damit man bloß nichts verliert von der produktiven Oberfläche. Wenn wir diese Zone verlassen, dann wird es sehr klar, kaum mehr Partikel. Und Sie sehen noch einmal die Schönheit des Lebens in dem sogenannten Meso- und Partipelagial, wo es dunkel ist, kein Sonnenlicht, kaum mehr Partikel. Die Tiere sind immer noch wesentlich geleeartig. Sie haben wunderschöne Tintenfische, die selber auch Licht haben, in verschiedenen Farben, Strahlen. Und wir haben bis heute nicht geklärt, was diese Tiere alles auf sich und an sich haben, warum sie mit Licht und Farben kommunizieren, wo sie doch eigentlich kein Sonnenlicht haben. Das ist eine ganz wichtige Frage, der wir hinterhergehen. So dunkel ist es, wenn wir das Licht ausmachen würden im U-Boot. Wenn man also das noch einmal zusammenzählt, dann stellen Sie sich also jetzt hier oben die Oberfläche des Meeres vor mit dem Sonnenlicht und den Algen. Und wenn Sie jetzt als Algenpartikel sozusagen die Reise nach unten antreten, wartet hier sehr viel hungriges Leben und frisst und frisst und frisst. Und hier unten in der Tiefsee bei 4000 Meter, so tief ist unser Meer im Durchschnitt, dort kommt nur noch vielleicht 0,1 oder 1% dessen an, was hier oben gewachsen ist. Es wird außerdem sehr kalt, im Durchschnitt 4 Grad. Es gibt aber Meeresregionen, die wesentlich kälter sind. Wenn man wartet, wenn man die Fähigkeit hätte, mit Kameras unten zu warten, dann kann man nach der Frühjahrsblüte, die Sie vorhin im Bild, im Satellitenbild gesehen haben, auch erleben, dass Tiefseetiere manchmal gut gefüttert werden. Hier sehen Sie einen Wurm in einem großen Bau. Den Wurm selber sieht man nicht, der sitzt hier drinne. Und ungefähr im Juni regnet es grün auf ihn nieder. Das ist die Frühjahrsblüte der abgestorbenen Algen, die oben zwar noch Licht, aber nicht mehr genug Nährstoffe hatten. Und der Wurm kommt dann raus im Juli und leckt die Oberfläche ab und stopft sich voll und versucht so viel davon in sein Wurmhaus zu bringen, um den Rest des Jahres davon zu leben. Die Tiefsee ist also direkt mit der Oberfläche vernetzt über die Nahrung. Das gesamte Tiefseeleben, bis auf eine Ausnahme, die ich Ihnen noch gleich vorstelle, lebt von Abfall und ist perfekt angepasst an Recycling. Und wenn man jetzt mal ausrechnet, wie viel die zu essen haben da unten, dann ist das eine Scheibe Toastbrot pro Quadratmeter und Jahr umgerechnet. Also es ist eine magere Diät. Da möchten wir nicht gerne tauschen, aber was so fantastisch ist und auch nicht wirklich verstanden, warum diese wahnwitzige, unglaubliche Vielfalt von so wenig Energie. Da kriegen wir unsere Kenntnisse von der Erdoberfläche und der Frage von Nahrung und Biodiversität nicht zusammen, denn es funktioniert auch anders. Schauen wir also jetzt mal hin, was die Tiere am Meeresboden, wo sie eigentlich wieder in größeren Dichten als in der Wassersäule vorkommen, was die eigentlich jetzt benutzen zum Fressen. Tiefseekorallen filtrieren, sie haben diese feinen Polypenarme ausgestreckt, um die Partikel aufzunehmen, davon leben die. Dies ist ein Seestern, der ist völlig verändert, der hat seine Arme unglaublich verästelt und vervielfältigt, damit er auch Partikel aus dem Wasser greifen kann. Und die Fische und die Krebse und alles, was sie sonst sehen können, und wir befinden uns hier bei 4 Kilometer Wassertiefe, die essen den Schmutz sozusagen, was wir Erde oder Boden nennen, Sediment nennen wir das im Meer, das Herabgefallene, das essen die, das ist eine Seegurke, eine Verwandte des Seesterns und des Seeigels, die ist hier, die stopft sich gerade voll, wie Sie gesehen haben, mit ihren kleinen Füßchen und die alle leben davon, dass sie eben das Abgesunkene, den Abfall essen. Das ist natürlich sehr interessant, weil jetzt haben Sie schon diesen Zusammenhang zwischen Oberfläche und dem Leben oben im Ozean und dem Meeresboden. Wenn wir also den Meeresboden nehmen und ins Mikroskop schauen, dann sehen wir so etwas. Dann haben wir hier ein bisschen Schlamm unter dem Mikroskop. Und Sie sehen, hier sieht es auch nach Leben aus. Wenn wir den Schlamm trocknen und wieder unter dem Mikroskop gucken, sehen wir all diese Vielfalt des Lebens. Diatomeen, Radiolarien, Foraminiferen. Das sind Lebewesen, die eigentlich im Meer leben. Und wenn sie nicht mehr leben können, dann sinken sie ab. Und die bilden die Sedimente. Ganz langsam ist das, was den Meeresboden ausmacht. Also Leben macht Boden. Und die anderen Tiere, die jetzt gerade leben, die essen das, um noch die letzten Reste an Organik herauszunehmen und sind dabei unglaublich viel effizienter als zum Beispiel bei uns der Regenwurm im Komposthaufen. Diese Sedimente aber sind auch für uns sehr wertvoll. Sie sammeln sich an. Und Sie können sich jetzt hier, ist so ein Kern, den wir aus dem Meeresboden nehmen können. Sie sehen die verschiedenen Schichten. Und jetzt überlegen Sie mal, was ich gerade gesagt habe. Eine solche Schicht entsteht durch das Absinken dessen, was an der Oberfläche gewachsen ist. Und so bildet sich Schicht nach Schicht nach Schicht. Und das dauert unglaublich langsam, weil es ja immer nur 0,1% ist, was absinkt. Wenn wir jetzt aus der Tiefsee einen solchen Kern holen, dann haben wir hier die Geschichte von Hunderttausenden von Jahren sauber abgelegt. Wir können jetzt mit modernen Methoden hergehen und hier wieder ein bisschen Schlamm rauskratzen und zum Beispiel nach Spuren in den Schalen der Organismen, die eben vor hier vielleicht 10.000, 100.000, 200, 500.000 Jahren gelebt haben. Und wir können aus ihren Schalenresten ermitteln, wie war es damals auf der Erde? Warm oder kalt? Was hat gelebt? Wie viele Pflanzen, was für Arten von Pflanzen gab es? Denn wir können auch den Pollenstaub des Landes aus dem Meer herausholen. Das sind unsere Klimaarchive. Solche Kerne sind für uns unglaublich wertvoll und sie können uns eben berichten, wie die Erde früher war. Es passiert aber auch noch etwas anderes. Wenn diese Partikel fallen, dann werden sie auch von kleinen unsichtbaren Organismen, Bakterien und sogenannten Archaeen besiedelt. Und die wiederum geben alles dafür, dass die Nährstoffe, die an den Partikeln hängen, recycelt und zurückgeführt werden ins Meer. Sie können ja überlegen, was das bedeuten würde, wenn immer nur oben wächst, stirbt und unten abgelagert wird, dann würden ja alle Nährstoffe eigentlich aus dem Meer entfernt werden und es könnte nichts nachwachsen. Und der Kreislauf der Nährstoffe würde gestoppt. Dafür haben wir aber Bakterien in den Ozeansedimenten, die alles, was die Tiere übergelassen haben, auch noch verdauen. Und die können praktisch wirklich alles verdauen, bis auf wenige Ausnahmen, die ich Ihnen gleich zeige. Die geben die Nährstoffe zurück, dass wieder neue Algen wachsen können. Wenn Sie das jetzt verstanden haben, haben Sie verstanden, warum wir sagen, dass der Meeresboden ein wichtiger Kohlenstoffspeicher ist. Über lange Zeiträume hinweg bilden sich eben diese Sedimente. Nicht alles kann von den Bakterien gefressen werden. Die Reste sinken weiter ab, werden begraben und die bilden wiederum die Gasspeicher, die wir nutzen, um Erdgas aus dem Meer zu gewinnen. Sie beerdigen aber auch Kohlenstoff, der ansonsten in der Atmosphäre wäre. Und so sind eigentlich diese Kohlenstoffspeicher, Meeresboden, ein Teil der Erklärung, warum wir es überhaupt auf der Erde aushalten können. Die Bakterien sind mein wichtigstes Forschungsobjekt. Ich bin fasziniert von diesem kleinen, unsichtbaren Leben. Und viele von Ihnen wissen ja vielleicht, dass es im Alltag oft so ist, dass genau das, was man nicht sieht, die vielen unsichtbaren Hände, die etwas tun, eigentlich das große Ganze zum Laufen bringen. Wenn Sie jetzt sich einen Teelöffel Schlamm vorstellen und Sie würden hineinschauen wieder ins Mikroskop, dann ist es so unglaublich, dass da drin 1 Million bis zu 1 Milliarde Zellen leben in einem Teelöffel Schlamm. Und wenn wir jetzt die DNA von denen auslesen, DNA, das Gebäude hier, die Spirale, das sind die Gene, die wir messen, ablesen können und vergleichen können, dann haben wir festgestellt, dass mit jedem Teelöffel Schlamm wir 2000 neue Arten entdecken können. Und dann fahren wir ein Stückchen weiter mit dem Schiff, holen noch ein bisschen Schlamm und haben wieder 2000 neue Arten. Es ist etwas, was der Mensch noch nicht begriffen hat, wie diese unglaubliche Vielfalt auf der Erde funktioniert, wo es doch nur eine Art Mensch gibt. Aber wenn man ins Kleine schaut, ist die Vielfalt wirklich gigantisch. Also diese Frage finde ich eine der faszinierendsten, warum trotz dieses Energiemangels, trotz des kompletten Abfallrecyclings wir eben diese fantastische Vielfalt haben. Hier sehen Sie nochmal ein besonders schönes Tier, eben einen Tiefseetintenfisch. Denen begegne ich am allerliebsten, die werden zu Teilen recht groß und sie tanzen wirklich Ballett. Wir können sie nicht beproben, wir können sie nicht nach oben nehmen, sie sind dann tot. Man kann sie nur in den Tiefseeraum beobachten und das ist die größte Freude, wenn ein solches Tier vor die Linse schwimmt. aber auch diese Tiere, die jetzt, wenn ich Kinderuniversität mache, dann schreien die Kinder immer, wenn man diese Bilder zieht, weil die sehen ja auch ein bisschen fürchterlich aus, die Fische. Aber wie gesagt, sie haben hier optimales Naturdesign und ich möchte Ihnen dieses Konzept kurz erklären, um das Konzept Vielfalt eben zu verstehen. Lebewesen sind meistens angepasst an ihre Umwelt. Sie haben viel Zeit, viel mehr Zeit als wir Menschen. Und diese Fische, die in der Tiefsee vorkommen, die gehören zu den häufigsten und die sehen furchterregend aus, sind aber in Wirklichkeit ganz winzig klein. Das hilft schon mal, dass wir weniger Angst vor denen haben, aber sie haben, was uns erstaunt, riesige Augen. Sie fangen Restlicht auf von den Signalen, die Tiere aussenden, zum Beispiel eben die Biolumineszenz, also das Selbstleuchten. Und sie haben große Zähne und sie können ihr Maul komplett weit aufklappen, also praktisch ganz und gar vertikal hier aufklappen, weil sie eben nur ganz selten Nahrung begegnen. Und dann müssen sie einmal zupacken und dann darf auch nichts mehr rausschwimmen. Deswegen sind das Fangzähne, die wirklich optimal entwickelt sind. Sie haben hier kleine Lichtchen und ganz feine Sensoren. Normalerweise können Sie eben nicht zur Orientierung sehen. Das sind Strömungskanäle und jedes bisschen Strömung um Sie herum gibt Ihnen ein genaues Abbild Ihrer Umgebung. Diese Technik, die würden wir gerne auch benutzen als Menschen. Da arbeiten wir dran, aber wir sind viel zu weit weg, diese Rechenleistung zu erbringen, die diese kleinen Fischgehirne auf irgendeine Weise magisch vollziehen können, wie man ein komplettes Abbild der Umwelt mit so angeordneten Strömungskanälen erhält. Dieser Fisch, der sieht irgendwie so gemütlich aus wie der Opa, der im Schaukelstuhl sitzt und zufrieden mit sich selber ist. Kinder haben diesen Fisch Plopfisch genannt. Er wurde erst sehr spät, also erst vor 10 Jahren, entdeckt, weil dieser Fisch eigentlich gar keine Muskeln hat. Der besteht fast nur aus Fettmasse und der sitzt im Meeresboden, hat eben auch ein riesiges Maul, was er aufklappen kann. Der schwimmt praktisch gar nicht mehr. Das, was aussieht wie eine Nase, ist einfach nur Fettgewebe, weil immer, wenn er etwas zu fressen kriegt, dann speichert dieser Fisch das ab, weil es sehr selten etwas gibt. Und das ist eben gleichzeitig auch sein Speicher, sein Energiespeicher, den er nutzt für all diese Zeiten, wo er Hunger hat. Dieser Fisch, den Anglerfisch, den Sie zu Anfang haben leuchten sehen, ist eines der größten Mysterien der Tiefseeforschung. Er wurde früh auf den Tiefseeexpeditionen, die schon im 19. Jahrhundert stattfanden, entdeckt. Aber Zoologen haben nie verstanden, warum man immer nur Weibchen fangen kann. Eine Anpassung an Energiemangel ist hier auch geschehen. Der Anglerfisch hat tatsächlich, der leistet sich nur große Weibchen. Bei den Männchen gibt da die Natur nicht so viel Energie aus. Das sind diese winzigen kleinen Anhängsel hier und das funktioniert so. Es ist in der Tiefsee eben auch eine fantastische Frage, wie vermehren sich die Tiere, wenn es so wenig zu fressen gibt und diese Populationen sehr dünn sind. Die begegnen sich selten und sie müssen sich ja finden zum Reproduzieren. Das Weibchen, das schwimmt durch die Tiefsee und versucht, da etwas Nahrung zu gewinnen. Die Männchen haben nur ein Ziel, ein Weibchen zu finden und sich dran zu setzen. Und dann passiert etwas Wundervolles, würde ich als Weibchen sagen. Die Enzyme des Weibchens, die verschmelzen die Haut zwischen den beiden und das Männchen wird dann über den Blutkreislauf des Fisches ernährt. Das geht so lange gut, bis das Männchen seine Pflicht getan hat und das Weibchen befruchtet hat. Dann wird auch dieses bisschen überschüssige Energie wieder ins Recycling zurückgeführt und die Blutbahn des Weibchens verdaut das Männchen ganz schnell. Eine perfekte Anpassung der Natur. Warum das an Land so selten ist, dieses Phänomen, haben wir bis heute noch nicht verstanden. Jetzt tauchen wir noch ein bisschen weiter und schauen uns die Erde von innen an. Im Erdmittelpunkt ist es heiß und die Erde ist ja innen flüssig, zähflüssig und diese Hitze steigt an manchen Stellen auf, an anderen Stellen treibt die Ozeanplatte unter unsere Kontinente und dieser Kreislauf des Meeresbodens schmilzt wieder all das ein, was abgelagert ist und entgast durch Vulkane. Wenn man am Feuerring wohnt, also am Pazifik, wie zum Beispiel in Japan, ist man sehr bedroht von den Vulkanen. Wenn man wie bei uns Europa im Atlantik wohnt, dann gibt es dieses Phänomen des Abtauchens nicht. Wir tauchen jetzt einmal hinab in diese Spreizungszonen. Sie sehen hier die Gebirge, hier die Zone, wo der Ozeanboden auseinanderweicht. Und wenn man dort taucht, sieht man etwas Fantastisches. Dort gibt es Kamine, Schlote, wo heißes Wasser herausschießt, bis zu 400 Grad heiß. Wir arbeiten hier mit Titaniumarmen, um dort Proben nehmen zu können. Es wimmelt um diese Schlote herum, leben in unglaublicher Dichte große Tiere, Miesmuscheln, die viel größer werden als unsere. Wir tauchen hier noch einmal in so einen Vulkan und hier kommt sogar zum heißen Wasser heißes CO2 hinaus. Die Krebse und Muscheln haben ihre Farbe verloren, die sind jetzt ausgebleicht, aber sie können dennoch hier leben in fast kochender Säure und haben diese unglaublichen Biomassen, die wir so auch nicht mal aus dem Wattenmeer bei Sylt kennen. Was ist hier los? Kann man sich vorstellen, so haben es die Menschen, die Wissenschaftler, die in den 70er Jahren diese Entdeckung gemacht haben, die haben überlegt, ist es möglich, dass vielleicht an diesen Stellen ganz besonders viel Partikel runterfallen? Aber das kann man ja schnell ausrechnen, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Nein, hier kommt mit der Hitze der tiefen Erde auch chemische Energie nach oben. Hier kommt eine Reihe von Energie nach oben, die sonst in der Tiefsee nicht zu finden ist, zum Beispiel Methan, Wasserstoff. Und diese Tiere, die Sie gerade gesehen haben, in so unglaublicher Biomasse, die können jetzt nicht von Methan oder Wasserstoff oder Schwefelwasserstoff, der ist sogar giftig eigentlich, Stinkbomben, also dieser vergammelte Eierschalengeruch, das ist das, was Schwefelwasserstoff ist. Die Tiere, die können das nicht verdauen. Aber Bakterien können das. Und was haben die Tiere gemacht in der Tiefsee? Sie haben in ihrem Körper Organe geschaffen, die wie Batterien funktionieren. Dort sind Bakterien drin. Sie sehen die hier bunt angefärbt. Hier ist die DNA der Bakterien gefärbt. Verschiedene Arten von Bakterien sitzen hier zum Beispiel in der Kieme der Muschel. Und die Bakterien, die werden über den Blutkreislauf wieder, wird ihnen die chemische Energie aus der Erde, aus dem Innern der Erde zugefügt. Die verdauen das und die machen Zuckerlösung und füttern damit ihren Wirten das Tier. Und damit können diese Tiere diese unglaubliche Biomasse herstellen, die wir an Land jetzt rein vom Pflanzenfressen so nicht finden. Die haben sogar etwas geschafft, wovon wir noch immer träumen. Diese Muscheln, die haben gleichzeitig Gas- und Wasserstoffnutzende Bakterien so dicht in ihren Körper gepackt, dass sie ohne weiteres, wenn einmal zu wenig Gas ist, schalten sie auf Wasserstoff um, ist Wasserstoff knapp, schalten sie auf Gas um, das dauert nicht mal eine Sekunde, dann ist die ganze Enzymmaschinerie umgestellt mit Hilfe der Bakterien. Wir wünschen, wir könnten das auch, wir haben ja immer noch einige Infrastrukturprobleme, wie Sie wissen.
Ihr seid im D-Radio-Wissen Hörsaal und hier spricht heute Deutschlands bekannteste Meeresbiologin Antje Boetius. Sie stellt uns die Tiefsee vor, den größten Lebensraum der Erde, der fast unerforscht und der bedroht ist. Gleich geht es weiter.
D-Radio-Wissen Hörsaal.
Jetzt gehen wir zu einem meiner Lieblingsforschungsgebiete, eine weitere Typ-Oase. Und hier sehen Sie es jetzt sprudeln. Hier kommt Gas, reines Erdgas aus dem Meeresboden hinaus. Das sind die Reste von Algen, die einmal vor Jahrtausenden, Jahrmillionen abgesunken sind und tief begraben sind in Kilometertiefe im Meeresboden. Auch hier über dem Gas sitzen solche dichten Ansammlungen von Lebewesen. Und auch hier ist dieses Phänomen erfolgt ohne Hitze, einfach nur dadurch, dass diese Würmer und die Muscheln wieder Methan verzehrende, also Erdgas verbrauchende Bakterien eingeladen haben. Dieser Wurm hat überhaupt keinen Verdauungsapparat mehr. Er hat nur noch eigentlich die Bakterien, die ihn mit Zuckerlösung füttern und er füttert zurück, er gibt Schutz. Diese Biomassen an Würmern, die unter Umständen 2 Meter lang werden und armdick, die sind schon ein bisschen unheimlich, werden in manchen Abenteuerfilmen auch immer so als Aliens benutzt. Die ist einfach fantastisch anzuschauen. Wenn es zu viel Gas gibt aber, dann gibt es ein Problem, dann sind die Bakterien so eifrig, dass sie den Sauerstoff aufzehren, wie zum Beispiel im Schwarzen Meer. Hier gibt es nur noch Bakterien, hier gibt es jetzt keine Tiere mehr, weil die Bakterien haben eben den Gas schon mit Sauerstoff komplett aufgezehrt. Tiere sind ausgeschlossen, es gibt eine Welt, wie sie vielleicht zu Beginn der Erdgeschichte einmal war, nur Schleim auf dem Meeresboden. Das da sind, ist ein Turm von Bakterien, die gelernt haben, Erdgas auch ohne Sauerstoff umzusetzen. Diese Bakterien sind mein Forschungsgebiet für lange Jahre gewesen. Ich habe herausgefunden, wie die heißen, was deren DNA enthält und dass sie in der Lage sind, das Erdgas, was so immer nebenher aus dem Meeresboden kommt, zu verzehren. Das kommt nicht in unsere Atmosphäre. Würde es in unsere Atmosphäre gelangen, dann wäre die Durchschnittstemperatur auf der Erde vielleicht 40, 50 Grad und es gäbe uns gar nicht. Das sind Bakterien, Archaeen, die im Meeresboden sitzen, die wir gar nicht merken, die das Klima stabil halten auf der Erde. Solch eine Leistung des Unsichtbaren im Meer ist ein besonderer Wert, den wir Menschen eigentlich nicht mit Geld bemessen können. Das ist aber ein Produkt dessen, was wir herausgefunden haben in den letzten Jahren, zu verstehen, wie funktioniert unsere Erde und was macht sie eigentlich stabil und sicher. Hier sehen Sie diese besonderen Bakterien und Archaeen, die auch wieder leben zusammen in einer Symbiose. Was ich vorhin erklärt habe mit den Tieren, die Bakterien haben, um Nahrung zu bekommen, nennt man Symbiose, ein enges Zusammenleben, wo zwei Arten so miteinander kooperieren, dass etwas Neues, Besonderes herauskommt. Diese Leistung, zwei Arten zusammenzubringen und dann etwas Neues zu bauen, haben wir in der Biologie recht oft. Und das ist ein Phänomen, was nicht so gut verstanden und erkannt ist. Wir denken oft an Biologie und die Natur im Wettbewerb, im Wettstreit, fressen und gefressen werden. Aber ganz viele Beispiele von super angepassten Arten sind die, die eigentlich Kooperation so weit entwickelt haben, dass sie zusammen einen völlig neuen Stoffwechselweg erschließen. Das zu verstehen, wie das funktioniert, enthält viele Schlüsselfragen der Zukunft. Zum Beispiel, wenn diese Bakterien in der Lage sind, ihren Partner auszusuchen, die Würmer nur eine Sorte Bakterien in ihren Körper lassen, dann ist hier vielleicht auch ein Trick für Gesundheit im Körper. Wie lassen diese Würmer, wie entscheiden die sich, dass sie keine krankheitserregenden Bakterien aufnehmen in ihre Organe, nur die guten? Wenn wir das verstehen würden als Menschen, bräuchten wir keine Antibiotika mehr. Was können die Bakterien noch? Ich sagte schon, Gas abbauen, sie können auch Öl abbauen. Das ist auch ein Phänomen, was sehr wichtig ist für die Gesundheit der Meere. Hier sehen Sie natürlichen Teer und Asphalt in der Tiefsee von Austritten aus solchen alten Ölquellen, die Teer nach oben drücken. Und auch hier sitzen Bakterien, kann man jetzt so nicht sehen, aber unter diesen weißen Krusten, das sind Schwämme, Meeresschwämme, sitzen die Bakterien und die nehmen die Giftstoffe aus dem Teer und Öl und machen einen Lebensraum, auf dem letztendlich auch Korallen wachsen können. Das Einzige, was Bakterien nicht können, und das wollte ich Ihnen ja erklären heute, ist Plastik zersetzen. Und das ist eines der Probleme, die wir im Meer haben. Plastik, den Kunststoff, den wir benutzen, der ist nicht abbaubar für nichts, für kein Leben auf der Erde. Mit Mühe und Not kann Sonnenlicht, Wind und Wetter Plastik zersetzen. Aber wenn Plastik ins Meer fällt, dann bleibt es dort für viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Es gibt dort kein Sonnenlicht, keine zersetzenden Prozesse. Meereslebewesen, die immer Hunger haben, die fressen das einfach auf oder die bauen ihre Nester darin oder die leben da drin, so wie diese Schildkröte. Das ist kein Trickbild. Die Schildkröte ist in jungen Jahren einmal in einen Rest Plastikeimer gekrabbelt und dann verändert sich der Panzer. Wale, Haie, Vögel, Meeresvögel, Fische, all die, wenn wir die heute fangen und wir uns den Mageninhalt anschauen, dann finden wir dort Plastik. Unsere Zeit wird einmal in die Erdgeschichte eingehen, weil wir die erste Generation sind, die es geschafft hat, dass in diesen Meeresbodenarchiven, die ich Ihnen vorhin erklärt habe, mit den vielen kleinen Resten der Schalen von Einzellern, wir sind die Generation, die zum ersten Mal Plastikstaub in allen Weltmeeren hinterlassen hat. Und wenn in 2000 Jahren mal jemand hier einen Vortrag hält, dann wird er sagen, können Sie sich vorstellen, liebes Publikum, damals vor 2000 Jahren gab es Menschen, die haben so gelebt, dass sie das nicht unter Kontrolle gekriegt haben und die haben eine Plastikschicht im Meer hinterlassen. Was haben wir noch für Spuren der Veränderung, für die wir Menschen zuständig sind? Hier sehen Sie meinen Kinderheld Fridtjof Nansen, der ist vor 120 Jahren mit seinem Schiff ins Eis gefahren, um herauszufinden, wie das Eis driftet. Er hat in der Arktis 3 Jahre mit der Natur gekämpft und hat dickes Eis bezwungen, mehrere Meter dick. Und als Kind habe ich immer gedacht, wie kann man sowas nur tun, sowas Aufregendes, Abenteuerliches, Gefährliches. Aber wie toll muss es sein, wenn man dann eine Forschungshypothese bewiesen hat. Und genau das habe ich mir für meine Doktorarbeit ausgesucht, zu verstehen, wie ist das Leben unter dem dicken Eis in der Arktis. Nansen hat sich damals einfrieren lassen, er ist losgefahren, hat sich einfrieren lassen und ist mit seinem Schiff langsam über viele Jahre zurückgekommen. Er war ungeduldig, er ist ausgestiegen und ist einen Teil des Weges dann auf Skiern gelaufen. Seine Mannschaft ist heil mit dem Schiff wieder zurückgekommen. Ich selber habe in meiner Doktorarbeit mit Polarstern auch einen ähnlichen Weg genommen, aber in 93 war das Eis und die Eisbedeckung schon stark verändert. Hier sehen Sie die Eisbedeckung in 93, eine Satellitenmessung, das Weiße ist das Eis. Und hier bin ich damals zu meiner Doktorarbeit hineingefahren und hier habe ich gearbeitet. Eine vollständige Eisbedeckung, der Eisbrecher Polarstern hat sich mühsam durchs Eis gequält und Platz gemacht, dass wir unsere Forschungsgeräte zu Boden bringen konnten. Ich habe vor 2 Jahren eine Forschungsexpedition geleitet an die alten Stellen, man möchte immer mal gerne zurückkommen. Und da sah das Eis so aus. Sie sehen hier den Rand von früher und Sie sehen, dass hier 20 Jahre nach meiner Doktorarbeit das Eis wesentlich weniger war und besonders in den sibirischen Meeren stark geschrumpft ist. Dieser Eisrückgang in den Polargebieten, besonders in der Arktis, in der Antarktis schwindet das Eis derzeit nicht, der ist in unserer Lebenszeit entstanden. Satellitenmessungen zeigen Ihnen hier, dass zwischen den Jahren erhebliche Schwankungen sind. Aber wenn Sie eine Linie durch die Punkte ziehen, dann sehen Sie den Rückgang des Eises mit einer Abnahme von ca. 7% pro Jahrzehnt, in letzter Zeit besonders schnell. Unsere Erdsystemmodelle können das nicht rechnen. Wir verpassen immer noch irgendwelche Zusammenhänge, die diesen ganz schnellen Schwund machen. Aber ich habe als Zeitzeuge sozusagen damals als Doktorand das Eis so kennengelernt und jetzt, als ich gefahren bin, ebenso. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass wenn wir Menschen Zeitzeugen sind von wie sich unsere Umwelt verändert, wir eigentlich doch besser aufpassen und noch mehr überlegen müssen, wenn es so schnell geht, dass in einer Generation die Welt schon so anders ist. Was ist hier eigentlich los? Hier sehen Sie jetzt das, was Sie eben im Satellitenbild gesehen haben. Jetzt, Sie sind praktisch auf dem Schiff, Sie schauen von der Brücke übers Eis und Sie glauben vielleicht jetzt nicht, wo wir gerade sind, aber wir fahren gerade über den Nordpol. Und Sie können erkennen, das Eis, das sieht nicht besonders dicht und dick aus. Es sind überall Löcher und wenn man ins Eis hineinbohrt, dann kostet es kaum mehr Kraft und man ist schon mit dem Meereswasser in Kontakt. Meiner Meinung nach sind solche Bilder sehr wertvoll, denn sie zeigen viel besser als Satellitendaten, wie sich eigentlich das Eis und die Polarregionen verändern. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich genau für uns? Macht das irgendwas aus? Es ist ja in der Erdgeschichte schon mehrfach passiert, aber jetzt ist es noch nie so schnell passiert, noch nicht in einer Generation. Ein Eisbär, der sich auch nur langsam reproduziert, hat keine Chance, sich bei dieser Geschwindigkeit der Abnahme des Eises evolutiv anzupassen. Er tut es zum Teil doch, er geht an Land und vermischt sich dort mit den Braunbären. So gibt es schon viele gesprenkelte Bären inzwischen. Die Eisbären werden aber in diesem Lebensraum Arktis nicht mehr lange sein können, denn es gibt gar keine großen Eisschollen mehr, auf denen sie sich tummeln. Von was leben die Eisbären in dieser unwirtlichen Welt? Sie haben ja schon gelernt, oft ist die Erklärung in dem kleinen, unsichtbaren Leben und wir tauchen jetzt einmal mit einer Kamera unter die Eisscholle. Und wenn Sie jetzt von unten schauen, sehen Sie, es ist wieder sehr grün, hier sind Eisalgen. Diese Eisalgen werden von Krebschen gefressen, die dann von Fischen gefressen werden, die von Robben gefressen werden, die der Eisbär frisst. Das ist das Nahrungsnetz der Arktis. Und ohne diese Eisalgen gäbe es gar nicht so viel Nahrung, denn die leben hier an der Unterseite des Eises, sind eingefroren, halten sich fest und kriegen immer neue Nährstoffe, wenn sie mit dem Eis umhertreiben. Was wir gesehen haben in 2012, zur Zeit der größten Eisschmelze, sind neue Bilder vom Tiefseeboden. Wir sind jetzt wieder am Nordpol und wir schauen jetzt unten. Eigentlich haben wir nach der russischen Flagge gesucht, aber wir haben sie nicht gefunden. Die war strategisch etwas weiter weg vom Nordpol gesetzt, hat uns unser russischer Kollege gesagt. Hier sehen Sie jetzt etwas Merkwürdiges, der Tiefseeschlamm, den ich Ihnen vorhin schon vorgestellt habe. Und Sie sehen, da sind jetzt überall so komische grüne Placken drauf. Können Sie sich das jetzt selber zusammenreimen, was passiert ist in 2012, als das Eis geschmolzen ist? Genau, das Leben, was im Eis lebt, ist einfach mitgeschmolzen und weil es sich im Wasser nicht wohlfühlt, ist es gestorben und auf den Tiefseeboden hinabgesunken. In riesigen Flächen der Arktis, besonders in den sibirischen Meeren. Hier liegen jetzt diese grünen Flecken, das sind leckere, frische Algen, aber Sie sehen kaum ein Tier, was diese Algen frisst. Hier tut sich nicht viel, weil diese Tiere, die hier leben in der arktischen Tiefsee, haben so eine Nahrung noch nie zu Gesicht bekommen. Das war noch nie so, dass diese Algen, die sind normal festgefroren, die fallen eigentlich nicht. Wir haben zwei Sorten von Tieren gefunden, die es geschafft haben, ihr Verhalten sozusagen zu ändern. Die Seegurke habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt, die normalerweise Schlamm frisst, die kann innerhalb von so einer Saison auch umschwenken und lernen, Algen zu fressen. Auch dieser räuberische Seestern kann es. Aber sonst hat man hier nichts gesehen, was die Algen fressen kann. Was bedeutet, die Algen sind liegen geblieben und haben sauerstoffarme Flecken, die auch noch nie so in der Arktis da waren, erzeugt. Alles in einer Saison. Und das ist nochmal ein Beweis dafür, dass das, was wir oben an der Oberfläche tun, eben durch die Schwerkraft, durch das Hinabsinken, ganz schnell auch unten am Meeresboden ist. Und die Tiefsee, in der wir Menschen nicht sind, verändert sich eben mit. Das hat einen Aufsehen gegeben, als wir diese Bilder gezeigt haben. Es hat noch nie zuvor jemand solche Bilder eben gesehen. Wir haben es zum Beispiel auch in den Spiegel geschafft und sogar in die Bild-Zeitung. Das passiert Forschern selten, dass dort Daten von ihnen abgebildet werden. Aber das fand ich gut, weil es eben doch einen Streit in der Gesellschaft gibt. Übertreiben wir Wissenschaftler immer maßlos? Machen wir alles dramatisch, um mehr Forschungsgelder zu haben? Oder beschreiben wir vielleicht einfach die Welt, wie sie ist? Das war meine Expedition und Sie sehen hier noch einmal, wo wir lang gefahren sind. Ursprünglich wollten wir hier arbeiten, das Eis war weg, also haben wir hier in der Tiefsee gearbeitet. Und nun kommen wir zu den letzten paar Gedanken, die ich mit Ihnen heute besprechen will. Das ist die Frage der zukünftigen Nutzung. In der Arktis, man liest in der Zeitung viel davon, Es gibt noch Gas, es gibt Öl in der Arktis und das könnte uns vielleicht über bestimmte Situationen des Energiemangels hinweghelfen. Aber was eigentlich viel wichtiger ist und viel besonderer ist die Vorstellung, wir könnten diesen unglaublichen Weg, um den unsere Schiffe nehmen, die unsere Güter transportieren, abkürzen und anstatt diese riesige Reise, die auch sehr viel Sprit kostet, die Schiffe, die Containerschiffe, könnte man einfach hier oben rumfahren. Da interessieren sich sehr viele Länder dafür. Als wir unterwegs waren, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebewesen zu messen, war ein chinesisches Forschungsschiff unterwegs, um zu prüfen, ob nicht einfach Schiffe jetzt mitten durchfahren können und die Autos eben auch oben rum transportiert werden können. Wie nutzen wir in Zukunft die Tiefsee? Noch einmal, was ist eigentlich Nutzen? Wir haben zwei Sorten von Nutzen. Das eine ist der eigentlich nicht mit Geldwert bemessene Nutzen unserer gesunden Natur. Dass das Gas unten bleibt und nicht in die Atmosphäre kommt, ist etwas, was Mikroorganismen machen. Die haben uns nicht im Sinn, die tun das nicht jetzt mit Absicht für uns. Sowas können Mikroorganismen nicht. Aber unsere Welt ist eben so, weil die da sind. Und so haben wir eine Reihe von Beispielen. Es ist eine Idee aus der Forschung, um den Menschen besser zu erklären, wie viel Wert Natur ist, all dies in Geld umzurechnen. Also zum Beispiel das Herstellen von Sauerstoff durch Algen. Man könnte es mit viel Anstrengung in Dollar umrechnen. Tut das wirklich Not? Ich weiß es nicht, aber es sind Versuche, um zu erklären, all das, was wir Menschen nutzen, hat auch einen Wert. Und wir sollten uns vielleicht darum kümmern, dass es gesund bleibt und auch für zukünftige Generationen noch da ist. Wärme, Kohlenstoffspeicher, Nährstoffrückführung, Sauerstoff, das sind so Beispiele, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Aber dann gibt es auch sogenannte echte Ressourcen, also Werte, die wir wirklich konkret direkt in Geld umrechnen können. Wenn Sie überlegen, was Sie wissen, wie nutzen wir die Tiefsee, fällt Ihnen vielleicht nicht viel ein. Also kurz nochmal ein paar Beispiele. Tatsächlich benutzen wir die Tiefsee schon heute für Fischerei. Einiges des Fisches, den Sie essen, der kommt aus der Tiefsee. Und ich hoffe, Sie haben durch meine Erklärung auch jetzt verstanden, dass es vielleicht merkwürdig ist, wenn wir schnell Fisch fangen, der sehr wenig zu essen hat und vielleicht unglaublich lange braucht, um zu wachsen. Öl und Gas, Erz und Mineralien ist unsere Hoffnung, wird noch nicht abgebaut. Naturstoffe, eine ganz große Hoffnung, die auch noch nicht, die wenig bisher läuft. Das Problem ist, dass jegliche Art von Nutzung dieses sehr langsamen, immer energielimitierten Nahrungszusammenhangs und des Meeresbodens, der nur so langsam entsteht, dass wir immer Konflikte mit dem Lebensraum selber haben. Das muss man einfach offen so sagen. Wenn Sie die Tiefseekorallen erinnern, die ich Ihnen vorgestellt habe, die diese paar Partikel fressen aus dem Wasser, dann ist der Unterschied zu den Korallenriffen, um die wir uns auch Sorgen machen, in der Karibik zum Beispiel, dass die tausendmal langsamer wachsen als die in der Karibik. Wenn man also hier mit einem Fischnetz durchzieht, um den leckeren Tiefseerotbarsch zu fangen, dann dauert es wieder 1000 Jahre, bis diese Korallen zurückgewachsen sind und wieder neuer Rotbarsch hier abzufangen ist. Das können wir nicht nachhaltige Befischung nennen, auch wenn man sicherlich Fisch für lange Zeit noch immer als wichtige Proteinquelle brauchen wird. Aber hier muss man als Wissenschaftler einfach warnen, nur einmal mit dem Netz durchziehen und dann 1000 Jahre später das zweite Mal, das ist einfach nicht nachhaltig. Warum essen wir eigentlich Tiefseefisch? Weil vieler Fisch im Meer schon überfischt ist und sie selber haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, möchte ich gern Tiefseefisch essen oder möchte ich es lieber nicht, wenn sie wüssten, wie dieser Tiefseefisch bei uns eigentlich so an den Mann oder die Frau gebracht wird. Wenn es bestimmte Tiere gibt, zum Teil heißen die Polardorsch, zum Teil auch Grenadierfilet, dann sollten Sie nachforschen, wo kommt eigentlich dieser Fisch jetzt her? Denn wenn Sie so ein Filet haben und Sie wollen es braten, und Sie wüssten eigentlich, dass der Fisch dahinter so aussieht, dann würden Sie es vielleicht sich zweimal überlegen. Jetzt nicht nur, weil der auch ein bisschen hässlich ist, sondern weil dieser Fisch in die Tiefsee gehört und der, um jetzt überhaupt Filetgröße zu erreichen, übrigens ein Verwandter des Dorsches, deswegen essen wir den gern, weil Dorschfleisch lecker schmeckt. Dieser Fisch, um so groß zu werden, dass er auf unseren Teller ein anständiges Filet hergibt, ist jetzt 80 Jahre gewachsen und er ist geschlechtsreif erst mit 50 geworden. Auch nicht nachhaltig. Aber was sicherlich wichtig ist, ist das Gas und Öl, das, und Sie sehen an diesem Schaubild die Geschichte vom Golf von Mexiko. In den 40er, 50er Jahren hat man hier angefangen vor der Küste Ölbohrplattformen. Die Kreise sind die Plattformen, wie sie immer tiefer und tiefer in die Tiefsee gehen, weil hier oben ist eigentlich das meiste Öl und Gas schon abgebaut. Und jetzt ist die Erdöl- und Erdgasindustrie dabei, eben hier Erdöl aus 2 Kilometer Wassertiefe zu erschließen. Das ist eine besondere technische Leistung, denn es ist nicht nur 2 Kilometer tief, sondern das Öl liegt auch noch mal 4, 5, 6 Kilometer tiefer im Meeresboden. Und es ist eine fantastische Ingenieursleistung, daran zu kommen. Was aber Ingenieure, mit denen man sich gut darüber unterhalten kann, weil sie sind auch interessiert an Tiefseetechnologie und Fragen wie Gas und Gashydrat, was die eben wissen, ist, dass in diesen Wassertiefen, wo wir kaum überhaupt Infrastruktur, kaum Technik haben, die zum Beispiel mit dem hohen Druck klarkommt oder auch dem Gegendruck vom Gas, wenn man es anbohrt, da müssen wir eben mit Unfällen rechnen. Sie kennen vielleicht noch die Situation 2010 im Golf von Mexiko mit dem großen Deepwater Horizon-Unfall, wo 10 Arbeiter ums Leben gekommen sind, weil es ein Fehlurteil über die Sicherheit der Bohrung gab und eine Verkettung unglücklicher Umstände, die auch dann den Konzern BP sehr viel Geld gekostet hat. Und Sie sehen hier ein Bild von den Gasaustritten. Hier schießt Öl und Gas mit unglaublichem Druck hinaus. Nicht so in hübschen Bläschen, sondern mit ganz hohem Druck. Und das war das Problem an diesem Unfall. Das wurde technisch für ein halbes Jahr nicht unter Kontrolle gekriegt, dieses ausströmende Öl und Gas. Und das hat einen riesigen Teil des Golf von Mexikos verseucht. Wie wir heute wissen, das meiste von diesem Öl und Gas hat sich in Partikeln auf den Meeresboden abgelegt. Wenig ist nach oben gekommen, konnte super abgesammelt worden. Also auch hier toller technischer Fortschritt. Wir können Öl in vielen Regionen, außer wo viel Wellen sind oder Eis ist, können wir es gut absammeln wieder und das Meer schnell wieder sauber machen. Aber hier ist die Hälfte des ausgelaufenen Öls, hat sich auf den Meeresboden gelegt und darunter ist alles abgestorben. Wir konnten bis heute, haben Wissenschaft, Industrie zusammengearbeitet, wie kann man diesen Schaden bemessen? Dafür gibt es eben keinen Wert. Also es gab keine Strafe für diesen Unfall und die Verschmutzung der Tiefsee. Darüber muss weiter nachgedacht werden. Ein dritter Wert, an dem ich zurzeit forsche, denn in der Arktis ist man jeden Sommer und dann ist es der Sommer immer Eis und Schnee. Und manchmal fahre ich auch gerne in die Tropen. Und die Tropen haben einen besonderen Wert in der Tiefsee, nämlich Manganknollen. Wir haben zu Teilen Probleme mit dem Nachschub für Metalle, für besondere seltene Metalle, für seltene Erden, aber auch für Metalle, die wir wirklich viel brauchen, wie Nickel, Kobalt, Zink und Kupfer. Und die sind in der Tiefsee in großen Mengen enthalten. Sie sehen hier Manganknollen und diese Manganknollen bestehen in Spuren eben aus Nickel und Kobalt. Das größte Teil davon ist eben Mangan und Eisen, Stoffe, die nicht so wertvoll sind. Das Zickelzackel hier ist der Wert von Metall, in dem Fall Nickel. Und Sie sehen, was für ein unglaublicher Markt das ist. Das geht um einen Faktor 10 hoch und runter innerhalb von wenigen Tagen. Also ein ganz schwieriger Markt. Aber eben, wenn diese Kurve hier nach oben schießen würde und hier landen würde, würde es sich lohnen, diese Knollen aus der Tiefsee abzubauen. Die Wissenschaftler aber sind hier leider wieder Spaßverderber, weil diese Knollen, die sind so groß wie Blumenkohlköpfe, die sind zwar fantastisch und davon gibt es wirklich enorm viel, aber eine so eine Knolle wächst 1 Million, 2 Millionen Jahre und auch hier kann man nur einmal ernten. Wenn man erntet, dann sieht es hinterher so aus. Diese Manganknollen werden besiedelt von besonderen Lebewesen, die zum Teil auch verantwortlich sind, dass die Manganknollen wachsen und die sind dann halt weg und die kommen auch nirgendwo anders vor. Hier müssen wir uns mit der Gesellschaft einigen. Was ist jetzt wichtiger, das Metall, was ansonsten eigentlich hauptsächlich nur in China vorkommt, oder ein Schutz eines Wertes, den wir noch gar nicht zu nutzen wissen, aber vielleicht viele Generationen später einmal. Und mit der Tiefsee ist eben das Problem, auch an Land haben wir ja viele Wege gefunden, wie wir eigentlich mit der Natur insofern klarkommen, als dass wir eingreifen können, etwas verändern, wie bei einer solchen Salzmine. Und dann gehen wir hinterher hin und räumen wieder auf und machen alles wieder heile. Das funktioniert ja. Aber in der Tiefsee, da funktioniert das nicht, weil wir gar nicht die Technologie und nicht die Infrastruktur haben. Und wenn man die hätte und so etwas wie Renaturierung machen wollte, dann wäre wiederum die Kosten von dieser Ressource einfach so dramatisch, dass die Welt eine völlig andere wäre, wenn wir dieses Metall einmal wirklich brauchen. Muss man sich also für den nicht nachhaltigen Abbau von diesen Metallen entscheiden oder gibt es andere Recyclingwerte und Möglichkeiten? Das ist eine wichtige Frage, die wir in der Zukunft entscheiden müssen. Denn es gibt noch einen Wert, von dem ich heute noch nicht so viel gesprochen habe, und das ist die Lebensvielfalt. Wenn Sie jetzt noch mal überlegen, DNA-Spirale, in der wir heute hier sitzen, DNA ist auch ein Lesebuch. Da drinnen sind die Gene, die zum Beispiel über uns Menschen einiges aussagen. Die Gene, die uns Menschen bestimmen, zu großen Teilen zumindest. Wichtig ist aber auch, was wir von der Mutter und der Oma gelernt haben. Das wird nicht genetisch vererbt. Dann sind diese Gene über Jahrmillionen evolutiv entstanden und sie enthalten aber auch noch viel altes Wissen. Wenn Sie sich die gesamte Lebensvielfalt vorstellen und alle Gene in all diesen Tieren, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, dann sind dort, ist die gesamte Geschichte der Erde und alle Anpassungen in irgendeiner Form stecken da drin. Anpassungen an bestimmte Giftstoffe, Anpassungen an kalte und heiße Temperaturen, Anpassungen an ganz viele Aufgaben, wie zum Beispiel, wie wird Erdgas ohne Sauerstoff aufgezehrt. Die Hoffnung ist, weil uns an Land oft der Rohstoff Natur ausgeht, weil wir neue Produkte auch in der Medizin brauchen, Produkte, die wir langsam erst lernen zu benutzen. Zum Beispiel, ich benutze gerne eine Antifaltencreme aus Algen, die eine bestimmte Leistung haben, die wir erst vor kurzem entdeckt haben. Und das ist ein Wert aus dem Meer. Und diese Alge kommt nur an bestimmten Plätzen vor. Und wenn wir die verlieren, dann gibt es eben diese Antifaltencreme. Und ich hoffe, Sie sagen nachher, die hat bei mir was genutzt. Dann gibt es die nicht mehr. Und überlegen sich dieses Konzept der Vielfalt, die wir heute jetzt noch nicht abschöpfen. Aber das Leben ist nicht mit uns zu Ende. Es gibt Generationen und Generationen von Menschen nach uns, die sich irgendwann mal zurückdrehen werden, wie wir das heute tun, wenn wir zum Beispiel an den Beginn der Automobilfahrt denken oder an die Frage, die Menschen damals hatten, darf mit welcher Geschwindigkeit dürfen wir uns fortbewegen? Sie kennen das vielleicht. Da hieß es, der Mensch kann höchstens 30 Stundenkilometer ertragen oder vielleicht 40 oder er ist tot. Das war damals die Kenntnis und heute wissen wir, dass das natürlich Quatsch ist. Aber auch heute sitzen wir wieder da und denken, wir sind ganz schlau, haben alles verstanden und wir machen auch solche Aussagen. Ach nö, der Klimawandel, der ist irgendwie da, aber ist auch nicht so wichtig. Wir passen uns an, wir können das alles. In einigen Generationen dreht man sich auch wieder zurück, guckt auf unsere Zeit heute und fragt sich, was haben die bloß angestellt? Wieso waren die nicht in der Lage, so einfache Dinge wie CO2-Ausstoß aus der Industrie in die Atmosphäre, wieso konnte man das nicht technisch unter Kontrolle kriegen? Waren die doof? So wie wir heute eben über vergangene Generationen denken. Zukünftige Generationen möchten vielleicht diese Lebensvielfalt nutzen. Hier steckt wahrscheinlich ein besonderes Antibiotikum, ein Krebsmittel drin. Wir wissen es nur heute noch nicht. Also haben wir die Verantwortung, dieses Nichtwissen zum Schutz dieser Lebensvielfalt anzuwenden. Und ich sage das Ihnen jetzt nicht nur als Wissenschaftler, sondern einfach auch als denkender Bürger. Da mache ich mir schon manchmal Sorgen über diese Abläufe und wie schwer es ist, wissenschaftliches Wissen wiederum in gesellschaftliches Handeln umzuwandeln. Das braucht sehr viel Dialog. Und ich bedanke mich für die Chance, heute Abend noch mit Ihnen in einen solchen Dialog zu treten. Dankeschön.
Die Meeresbiologin Antje Boetius war das, Professorin für Geomikrobiologie an der Uni Bremen und Forschungsgruppenleiterin am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie sowie am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Sie hat uns eben die geheime Welt der Ozeane vorgestellt, die Tiefsee. Aufgezeichnet wurde ihr Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Dialog im Museum der Daimler- und Benz-Stiftung im September 2014. Den Vortrag gibt es wie immer zum Nachhören, auch auf unserer Homepage und als Podcast. Ja, hier war Katrin Ohlendorf und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss!
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.